Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur Sendung Euer Egmont mit mir, Egmont Heid. Heute ist Dienstag, der 18. August 2026 und die Sendung wird wie jeden Dienstag um 18 Uhr präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Für heute habe ich mir folgende Themen vorgestellt. Also natürlich kurz noch was zum Irankrieg, dann die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA, aber auch ein paar aus Deutschland. Und wie geht es weiter bei S&P 500 oder wie könnte es weitergehen bei S&P 500 und DAX? Euro, Dollar, Öl, Gold, Silber und Bitcoin und ein paar Unternehmen, bei denen es Zahlen bzw. Nachrichten gab. CoreWeave, SAP, TKMS, Infineon, Siemens Energy, Reddit, Jersey Mike Subs, Regal Next, Rexnord und Zuschauerfrage von vor zwei, drei Wochen, Pepsi. PepsiCo habe ich ja auch noch mit reingenommen, will ich auch gerne noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Und natürlich noch ein paar Termine. Zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin nicht bei BNP Paribas angestellt, sondern ich bin freier Journalist. Dementsprechend führe ich hier keine Anlageberatung durch, sondern gebe nur meine Einschätzung zum Markt wieder. Und Sie entscheiden dann völlig selbstständig, wie Sie traden und investieren. Also dann nochmal herzlich willkommen allerseits, wo immer Sie auch zuschauen und zuhören mögen. Herzliche Grüße nach Egelsbach, in den Hochtaunus, nach Berlin, auf die Schwäbische Alb, an den Niederrhein, NRW, überall hin und natürlich auch noch nach Rottgau. Also, herzliche Grüße überall und natürlich auch herzliche Grüße an all diejenigen, die sich erst die Aufzeichnung anschauen werden. So, dann fangen wir mal an, wie immer in chronologischer Reihenfolge. Kurz was vorab in eigener Sache. Ich möchte Sie herzlich zur Finance 2026 am Freitag 25. und Samstag 26. September in Frankfurt einladen. Wenn Sie da auf der Messe sind, auf der Veranstaltung sind, würde ich mich sehr freuen, welche von Ihnen dort zu treffen. Am Samstag, 26. habe ich eventuell einen Special Guest bei mir. Wer das sein wird, werde ich Ihnen noch rechtzeitig verraten. Aber wie gesagt, ich werde an beiden Tagen dort sein, praktisch den ganzen Tag jeweils und würde mich sehr freuen, welche von Ihnen dort zu treffen. Also, dann fangen wir jetzt an, wie in chronologischer Reihenfolge. Ich meine, kurz vorab können wir ja sagen, in den vergangenen paar Tagen kräftiger Anstieg bei den Chip-Aktien. KI-Aktien. Und während gleichzeitig die Zinsen für 10-Jahre US-Anleihen immer weiter gestiegen sind und jetzt dann heute, zwischenzeitlich waren wir schon bei 4,75% für die 10-Jahre US-Anleihen, die 30-Jährigen natürlich noch deutlich über der Marke von 5%, 5,3% und plötzlich verkaufen die Investoren wie verrückt Chip-Aktien. Ne? Also manch einer nennt es Gewinnmitnahmen, manch einer sagt aber auch, okay, bei dem Zinsniveau, das ist vielleicht gar nicht so gut für diese teilweise irrwitzig bewerteten wie eine Intel und so weiter, wie diese irrwitzig bewerteten Chip-Aktien, ne? Weil die machen ja alle eine gewaltige Schuldenshause und wenn jetzt die Schulden, also die Zinsen stark steigen, dann ist das für diese ganzen Chip-Firmen wahrscheinlich gar nicht gut. Ne? Und gleichzeitig steigen ja denen ihre Zinsen noch stärker als die Zinsen für 10 US-Anleihen. Das heißt, die Spreads steigen ja auch noch, weil natürlich manch einer sich Sorgen macht, oh. Und weil es natürlich auch die Nachrichten gab in den vergangenen Tagen, wie viel Schulden die Unternehmen, die in dem KI-Bereich tätig sind, wie viel Schulden die haben, außerhalb der Bilanz. Billionen. Und dann ist klar, warum man dann heute auf so einen kräftigen Zinsanstieg in den USA dann plötzlich doch deutliche Verkäufe von Chip-Aktien haben. Also, wie immer der Reihenfolge nach. Ein Beitrag zu den CoreWeave-Zahlen finden Sie bei BNP Paribas-Zertifikate. Die Zahlen gab es, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, am vergangenen Dienstagabend, Mittwoch früh habe ich gleich einen Beitrag dazu geschrieben für die Homepage von BNP Paribas. Also, Zahlen gut, aber natürlich der Ausblick Bombe, alle wie verrückt bei CoreWeave. Reingerannt, wenn man natürlich jetzt die Lage heute sieht, dass die Zinsen in den USA kräftig steigen und manch einer schon nervös wird, Jackson Hole, nächste Woche ist ja Jackson Hole, da habe ich nachher noch einen kleinen Verweis drauf, vom 27. bis 29. August. Und wenn wir diesen weiteren dorthin Zinsanstieg haben sollten, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht gut für die Chip- und die KI-Aktie. Ne? Vor dem Hintergrund denke ich kurzfristig sideways bei CoreWeave, aber muss dann die Entwicklung natürlich genau beobachten. Nächste Sache, Zahlen von CoreWeave lassen im DAX die Aktien von Infineon, Siemens Energy und Hochtief nach oben schießen. Ne? Genauso wie man es erwarten würde. Hier sehen Sie Siemens Energy, Infineon und Hochtief. Es sind halt, viele Investoren betrachten halt vor allem diese drei Unternehmen halt als KI-Plays, so ist es halt einfach. Und dann weiter, Zahlen von CoreWeave und Supermicro. Unternehmen kennen Sie, haben wir mal vor einer Weile hier besprochen, bis mal, sagen wir mal, Sorgen um die Bilanzierung aufgekommen sind und da der eine Bilanzprüfer sich dann verabschiedet hat, weil er gesagt hat, diese Bilanz und diese Dinger kann ich unmöglich unterschreiben. Aus irgendwelchen Gründen vertrauen irgendwelche Investoren immer noch auf die Zahlen von Supermicro. Kann ich nicht erklären, schaffe ich nicht. Jedenfalls auch da, die Aktie schießt nach der Zahlenvorlage 10-15% nach oben. Und all das treibt, hat in der vergangenen Woche die Chip- und KI-Aktien nach oben getrieben. Ne? Also Nebius hatten ja auch ziemlich zeitgleich mit CoreWeave-Zahlen. Hier CoreWeave und all die anderen. Lumentum, SpaceX, alles, was in den Bereich reingehört, SanDisk, Seagate, Micron, können Sie alles bis zum Ende lesen. Ne? Also, gute Nachrichten aus dem KI-Sektor. Geht weiter, Euphorie ist erstmal weiter gegangen. Nächster, die US-Inflationsdaten fallen genau wie erwartet aus. Hier sehen Sie alles auf einen Blick. Verbraucherpreise steigen im Juli um 0,1% gegenüber Vormonat. Inflationsrate geht leicht zurück, also gegenüber dem Vorjahr von 3,5 auf 3,4%. Kernrate steigt im Monatsvergleich von 0 auf 0,2%. Und die Kernrate geht im Jahresvergleich leicht zurück von 2,6 auf 2,5%. Also jetzt hatten wir ja in der Woche davor die wirklich sehr schwachen US-Arbeitsmarktdaten und jetzt die Inflationsdaten wie erwartet. Aber nichtsdestotrotz, die Zinsen für 10 US-Anleihen steigen. Manch einer von Ihnen hat die Beiträge, den Beitrag vielleicht bei Bloomberg gesehen, wo genau das steht, was ich Ihnen seit Wochen sage. Die Tatsache, dass jetzt auch die Hyperscaler Schuld machen wie die Hölle, treibt die Zinsen für 10 US-Anleihen nach oben. Ne? Wer den Link zu dem Beitrag sehen möchte, findet den überall bei Bloomberg. Ansonsten schicke ich Ihnen den gerne. Nächste Frage. TKMS, also ThyssenKrupp Marine Systems, legt Zahlen vor. Aktie schießt auf Rekordhochs nach oben. Also zwei, drei Sätze dazu. In den ersten drei Quartalen 2025-26 steigt Umsatz um 19% auf 1,89 Milliarden Euro. Dabei steigen Erlöse im Bereich U-Boote, das ist ja der wichtige Umsatzlieferant im Moment, auf 1,0 Milliarden Euro. Drei U-Boote sind dabei ausgeliefert worden. Auftragseingang 3,6 Milliarden Euro. Book-to-Bill, also Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz 1,9. Werte oberhalb der Marke von 1,0 sorgen oder deuten auf künftiges Umsatzwachstum hin. Auftragsbestand steigt um 10% auf den Rekord von 20,1 Milliarden Euro. Seit Beginn des Q4 2025-26, also das endet ja im September, wie Sie wissen, hat TKMS Aufträge von mehr als 5 Milliarden Euro erhalten. Also dementsprechend ist der Auftragsbestand dann bei mehr als 25 Milliarden Dollar. Und TKMS arbeitet mit Kanada und mit Indien am möglichen Abschluss neuer Aufträge. Also die werden jetzt da für die nächsten paar Monate, sprich bis zum Jahresende erwartet. Nächstes Jahr bereinigtes EBIT steigt um 13% auf 110 Millionen Euro. Marge geht leicht zurück von 6,1 auf 5,8%. Cashflow aus dem operativen Geschäft minus 121 Millionen Euro, also da haben wir noch einen deutlichen Abfluss. Investitionen 83 Millionen Euro, Folge Free Cashflow minus 204 Millionen Euro. Ist nicht so schön, wie ich finde. Im Fiskaljahr 2025-26 soll aber ein positiver Free Cashflow erwirtschaftet werden. Also im Gesamtjahr 2025-26 soll der Umsatz, jetzt zur Prognose, um 10-12% steigen, statt der erwarteten 2-5%, also die Prognose deutlich nach oben geschraubt. Bereinigtes EBIT soll 130 bis 160 Millionen Euro erreichen, damit Marge von bis zu 6,5%, also wenn du bei den 160 bist, Marge von bis zu 6,5% statt zuvor über 6%. Mittelfristig soll Umsatz um 7% pro Jahr steigen, Marge auf mehr als 7% gesteigert werden, also beim bereinigten EBIT. Free Cashflow von mehr als 400 Millionen Euro für den Dreijahreszeitraum, also für rollierende Dreijahreszeiträume geplant ab 2025-26. Also für dieses Jahr, dann das nächste und das darauffolgende Jahr, in den Jahren wollen wir Free Cashflow von insgesamt mehr als 400 Millionen Euro erwirtschaften. So sieht die Bewertung von TKMS aus. EBITDA für das Fiskaljahr 2025-26, das ja im September endet, 254,3 Millionen Euro. Für das nächste Jahr 302,5 Millionen Euro. EBIT 160,4 zu 198,1 Millionen Euro. EBIT-Marge 6,5 zu 7,1 für nächstes Jahr. Das heißt, beim Margenziel würde im Endeffekt ja TKMS schon im nächsten Jahr oberhalb der Marke von 7% sein. Börsenwert 6,2 Milliarden Euro. Netto Cash 834 Millionen Euro. Dementsprechend Enterprise Value 5,37 Milliarden Euro ist gleich das 17,7-fache des EBITDA, 27,1-fache des EBIT. 27,1-fache des EBIT, KGV 38,5. Also da ist enorm, enorm viel Wachstum eingepreist beim 27-mal. Ich sage immer im Vergleich dazu, Nvidia ist ungefähr beim 14-fachen im Verhältnis zum EBIT. Ne? Nur, dass man da ein Gefühl hat. Also doppelt so hoch bewertet wie Nvidia. Allerdings nicht ganz die Marge, muss man dann auch mal offen sagen. Ne? Vor dem Hintergrund, also TKMS ist natürlich super, super hoch bewertet. Ja, kurzfristig denke ich, kurzfristig seitwärts, da kann es durchaus auch mal ein paar Gewinnmitnahmen zu geben. Wie gesagt, die Aktie ist ja auf Rekordhochs nach oben geschossen. Aber es müssen dann halt auch in den nächsten Wochen und Monaten die Verhandlungen mit Kanada und Indien und so weiter gut laufen. Die Deals müssen abgeschlossen werden, die müssen als Auftragseingang verbucht werden. Wenn es da irgendwelche schlechten Nachrichten geben sollte, was, glaube ich, für viele Investoren völlig unerwartet wäre, dann kannst du die Aktie auch mal schnell 10-15% wegreißen oder noch mehr. Dessen muss man sich, glaube ich, klar sein. Aber bitte die Sache im Auge behalten. Ich denke, TKMS kurz für dich seitwärts. Und das Problem ist halt natürlich die hohe Bewertung. Ich kann natürlich nicht ausschließen, wenn jetzt die Aufträge kommen, die eigentlich sowieso alle Investoren erwarten. Und normalerweise macht man dann Sell und Good News. Aber ich kann natürlich auch nicht ausschließen, dass manch einer sagt, okay, Aufträge sind endlich da, jetzt kaufe ich die Aktie dennoch. Ne? Dann kann die Aktie vielleicht sogar noch weiter steigen. Aber die hohe Bewertung will ich Ihnen doch nur mal in den Hinterkopf rufen. Nächste Sache. Am Donnerstag, 13. August, führen einmal mehr die Chip-Aktien die Gewinnerliste im Nasdaq 100 an. Also wir hatten jetzt diese Nachrichten von CoreWeave, Supermicro und so weiter. Der KI-Hype lief auf vollen Touren und es hat gar keine Rolle gespielt, dass die Zinsen für 10 Jahre US-Anleihen deutlich gestiegen sind, was ja jeden Tag zusätzlichen Gegenwind für den Aktienmarkt und gerade für die hochbewerteten Unternehmen bedeutet hat. Hat aber keinen gestört. Keinen gestört, okay. Laut Gerüchten prüft Silver Lake, also die Private Equity Firma, eine Übernahme von der US-Software-Firma Workday. Daraufhin schießt SAP nach im DAX nach oben. SAP, größter Gewinn im DAX, ja, 185,04. Wann war es, glaube ich, Donnerstag, Freitag der vergangenen Woche. Also, SAP haben wir nach den Zahlen analysiert. Die Sorge, dass sie so unter dem Thema KI leiden, ist dann offensichtlich bislang noch nicht eingetreten. Vor dem Hintergrund könnte die Erholung bei der Aktie durchaus noch etwas weitergehen. Nächste Sache. USA. Und jetzt kommt das Thema KI, weshalb ich Sie nochmal bitten möchte, darüber nachzudenken, ob das diese Wachstumsraten, die uns viele Unternehmer aus dem Sektor vorhersagen, 50% Wachstum nächstes Jahr und übernächstes Jahr und drauf her, 50% immer drauf. Weshalb diese Wachstumsraten vielleicht nicht so realistisch sind. Also, zum Ende 2025 lagen die Stromkapazitäten der USA, also das ist von der IEA Gov, also von der offiziellen Stelle, International Energy Information Administration, also von der Energiebehörde der USA, besaßen die USA Ende 2025 Kapazitäten für die Produktion von 1280 Gigawatt Strom. 1,28 Billionen Kilowattstunden, also 1280 Gigawatt Strom. Okay. Und jetzt, laut einer Studie, haben die Versorger Anträge für weitere 1066 Gigawatt gestellt, ist gleich 83% des aktuellen Bestands. Also jetzt gehen die ganzen Rechenzentrumbetreiber und so weiter zu den Versorgern hin und sagen, wir brauchen in den nächsten Jahren viel, viel Strom, viel, viel mehr Strom. Und jetzt quasi melden die das gegenüber den Behörden, ja, in den nächsten paar Jahren, was weiß ich, 3-4 Jahren, wollen wir unsere Kapazitäten um 1066 Gigawatt. Also wir wollen innerhalb von 3-4 Jahren unsere Kapazitäten für die Produktion von Strom, da steht ja alles, wie es produziert wird. Erdgas und so weiter, Kohle, Atom und so weiter, erneuerbare Energien, alles wissen Sie auch. Und das wollen wir jetzt innerhalb weniger Jahre um 83% ausweiten. Also, und Sie wissen ja, ein Gigawatt an zusätzlichen Strom bedeutet, ein Atomkraftwerk zu bauen. Ja, ungefähr das ist die Leistung, nur damit wir mal wissen. Also 10 Gigawatt bedeutet, wir müssen 10 Atomkraftwerke innerhalb, blöderweise werden in den USA im Moment gar keine Atomkraftwerke gebaut. Ja, blöde Sache. Oder für diejenigen, die jetzt sagen wir die Atomkraftwerke nicht mögen, die sagen ja dann glücklicherweise, ne, muss man ja auch sagen. Warum sage ich Ihnen das? Jetzt gab es ja die Tage, ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen, bestimmt haben Sie es auch gelesen, bei Bloomberg und bei all den anderen Agenturen und so weiter, wo es war, die Analysten von Wood Mackenzie ist ja ein bekanntes Research House, wissen Sie ja auch, sagt von diesen 1066, Sie gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren davon nur 28% realisiert werden. 28%, sprich mehr als 2/3. Im Klartext 72% dieser 1066 Gigawatt dürften nicht im Endeffekt entstehen, weil sie sagen, okay, das sind alles Phantombestellungen. Das sind Phantombestellungen von den Herstellern, von den Rechenzentren. Die sagen zu dem Versorger, wir brauchen 10 Gigawatt und die sagen zum nächsten Versorger, wir brauchen 10 Gigawatt und zum übernächsten. Aber schlussendlich werden wahrscheinlich nur 10 Gigawatt hergestellt. Das heißt, statt dem kommen wahrscheinlich nur 28% dieser 1066 sollen nur tatsächlich in den nächsten paar Jahren angeschlossen werden. Jetzt mache ich es Ihnen mal in einem einfachen Beispiel. angenommen, sie gehen davon aus, oder viele, wenn sie die ganzen Studien anschauen und so weiter, die gehen davon aus, Wachstum 50% im KI-Bereich in den nächsten 3 Jahren. Also 27 Wachstum, 28 Wachstum, 29 Wachstum. Jeweils 50% gegenüber vorher. Wenn jetzt aber die Analysten von Wood Mackenzie, finden Sie auch überall im Internet, ansonsten schicke ich Ihnen auch gerne den Link, recht haben sollten und 2/3 davon nicht gebaut werden sollten, sprich nicht angeschlossen werden, sprich diese Nachfrage würde einfach dann nicht da sein, nach Rechenzentren, also nach Strom und damit nach Rechenzentren. Das heißt, du hättest statt einem jährlichen Wachstum von 50%, wenn da 2/3 wegfallen oder 70% wegfallen, dann bist du nur bei 15%. Also statt 5,0 bei 1,5. Und wenn das Szenario richtig sein sollte, wenn das Wachstum in den nächsten paar Jahren nur bei 15%, dann sind diese ganzen hochbewerteten Aktien, die Sie aus dem KI- und Chip-Bereich kennen, komplett überbewertet. Bei weitem überbewertet. Dann ist da viel Luft drin. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich weiß nicht, von Ihnen in den vergangenen Tagen den Blogpost von Thorsten Sloak, der ist ja Chief Investment Officer, also im Endeffekt Anlagestratege bei Apollo Management. Der auch in den vergangenen Tagen klar gesagt hat oder klar geschrieben hat, dieser ganze Boom, diesen ganzen Hype, die wir haben im KI-Bereich, der basiert darauf, dass OpenAI und Anthropic, also die zwei Unternehmen ganz vorne, weiter massiv Schulden machen können, beziehungsweise weiter massiv Aktien emittieren können. Also das wird nicht, diese ganze KI-Hype, der wird nicht von den Verbrauchern und den Unternehmen bezahlt, Entschuldigung, sondern es wird bezahlt von den Investoren. Es wird von den Investoren bezahlt, indem die einfach die ganzen Schulden, die machen, einfach alle aufkaufen, indem die denen, wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt wieder Kapitalerhöhungen für 20, 50 oder 100 Milliarden, indem die das alles aufkaufen. Wenn die Investoren irgendwann mal, aus irgendwelchen Grund auch immer, auf die Idee kommen sollten, ja, jetzt stimmt die Rendite vielleicht nicht mehr, die Rendite ist vielleicht nicht so hoch und wir hören auf, dieses ganze Party zu finanzieren, dann bricht das Kartenhaus über Nacht zusammen. Dann bricht das Kartenhaus über Nacht zusammen, so leid es mir tut für all die Bullen. Ich bitte Sie, die Zahlen mal zu überdenken. Es würde mich freuen. Und das wäre dann, glaube ich, nicht gut für den ganzen KI-Hype. Nächste Sache. Anleihenkönig Jeff Gundlach macht sich über Nvidias geplanten 500 Milliarden Dollar Deal lächerlich. Hatte ich Ihnen ja auch vergangene Woche hier gezeigt, wo Nvidia wieder mal so ein Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung, wo wir uns mit den ganzen Private Equity Jungs und all den anderen, BlackRock, Blackstone, wie sie alle heißen, das ist KKR und so weiter, zusammentun. Und dann schaffen die es irgendwie bei Investoren, bei institutionellen Investoren, 500 Milliarden Dollar einzusammeln. Und dann machen wir das übliche Spiel mit Roundtrip und Roundfinancing und so weiter. All das Roundtripping und so weiter. Und dann schlussendlich kaufen wir alle mit dem Geld Nvidia-Chips und wir sind alle gut drauf und das Spiel geht weiter. Und da sagt er, er glaubt nicht, dass diese Absichtserklärung oder dieser Dealer so gut alt werden wird, sprich, dass es so gut laufen wird. Warum? Weil als Sicherheit für diese Deals, Collateral, wo Sie es hier lesen, sind plötzlich die Chips geplant oder vorgesehen. Und dann sagt er, warum sollte man einen 30-jährigen ABS-Deal, also sprich einen 30-jährigen Kredit, Asset-Backed Securities, nicht mal mit Bananen unterlegen. Ja, im Endeffekt, deine Haltwertzeit ist auch nicht viel schlechter als die von Chips, ne? Das Problem ist, warum machst du denn einen Deal für Rechenzentren 10 Jahre und als Sicherheit gibst du die Chips an? Ich meine, die könnten ja theoretisch nach 5 Jahren so im Vergleich zu den neuen so schwach von der Leistung sein, das macht gar keinen Sinn. Und das, was er da schreibt, da bin ich völlig bei seiner Meinung. Es macht gar keinen Sinn, ein 10-Jahres-Deal für ein Rechenzentrum und als Sicherheit die Nvidia-Chips zu hinterlegen. Aber das ist so dieses Kreative, das dann in solchen Blasenzeiten dann halt einfach gemacht wird und wo die Investoren gar nicht hinschauen und trotzdem die Anleihe kaufen. Und da sagt er nochmal, tags drauf hat er nochmal nachgelegt, das heißt ja immer an der Spitze am Aktienmarkt, wenn der Aktienmarkt am Top ist, wird nicht die Glocke geläutet. Aber es gibt ein paar Hinweise drauf, sagt er. New Asset Classes involving financial innovation abetted by questionable ratings. Also es werden quasi neue Asset-Klassen geschaffen durch finanzielle Innovationen quasi, sagt er, die unterstützt werden durch fragwürdige Ratings. Das heißt genau das Gleiche wie damals 2008 während der Krise am US-Immobilienmarkt. Da packt man die ganzen Schuldenpapiere zusammen. Und man weiß eigentlich genau, ja, die sind nicht so richtig AAA. Aber dann kommt irgendwie eine Ratingagentur dazwischen, haut denen das AAA-Rating drauf und dann kaufen die ganzen Investoren das. Und wenn dann die Blase platzt, dann werden die Letzten auch merken, na, das war nicht Triple Ray, sondern es vielleicht Triple B, wenn es noch gut läuft. Ne? Also all diese Sachen, dass er sagt, ja, das ganze System ist alles auf Schulden basiert und das ist nicht gut. Also ich hab wirklich die Sorge, dass das innerhalb von 2-3 Jahren spätestens, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das noch einen Tag länger weitergehen soll, bei steigenden Zinsen. Aber Investoren sind halt offensichtlich noch der Meinung, wir geben den noch. Und ich meine, jetzt als nächstes wird dann der Börsengang von Anthropic kommen. Wenn Sie gucken, aktuell wird ein Börsenwert von $3 Billionen kolportiert. $3 Billionen. Das ist noch gar nicht so her, 2-3 Jahre her. Da war der Börsenwert bei 200 Milliarden. Und alle haben gesagt, oh, ist ein bisschen hochbewertet. Aber wir kommen gleich nochmal. Ja, und dann kannst du das Spiel natürlich noch eine Weile weiterdrehen. Dann sammeln die, was weiß ich, bei der Kapitalerhöhung 50 Milliarden ein. Oder vielleicht sammeln sie sogar noch mehr ein als SpaceX. Vielleicht sammeln sie 100 Milliarden ein. Und dann kannst du das Geld, die 100 Milliarden, auch nochmal durchblasen für Nvidia-Chips und was auch immer. Und dann geht das Spiel noch eine Weile weiter. Ja, da geht das Spiel, dieses schuldenfinanzierte oder beziehungsweise jetzt, Kapitalerhöhung ist ja dann eigenkapitalfinanzierte. Ne? Aber ist die KI-Sause, das KI-Spiel wird nicht von den Unternehmen und den Verbrauchern finanziert. Das sollte man unbedingt berücksichtigen, glaube ich. Also, nächste Sache. Und warum wir dann gestern nochmal so ein Kurs... Hupfer nach oben hatten oder kurz Sprung nach oben nochmal bei den KI-Aktien. Die Nachricht haben Sie bestimmt auch gesehen. Umsatz von Anthropic hat sich im Q2 mehr als vervierzehnfacht auf $11.5 Milliarden, hat Bloomberg geschrieben. Am 17. August führen einmal mehr KI-Chip-Aktien die Gewinnerliste im Nasdaq 100 an. Das war die Meldung gestern. Also jetzt stechen die natürlich von Anthropic so allmählich die Nachrichten durch gegenüber den Agenturen, weil man natürlich die ganze Party ein bisschen anheizen muss. Vor dem geplanten Börsengang, sei es jetzt Ende September, Anfang Oktober, da war noch immer, vielleicht wird es Mitte Oktober, keine Ahnung. Ja. Und diese Nachrichten treiben die Aktien immer weiter nach oben, die KI und die Chip-Aktien, was meiner Meinung nach keinen Sinn ergibt. Also wie gesagt, wenn mein Szenario stimmen sollte, das, was Wood Mackenzie und so weiter sagen, dass das Wachstum in den nächsten Jahren nicht 50, sondern 15% sein wird, und dementsprechend würden ja dann die Gewinnschätzungen kollabieren und würden ja dann die Aktien kollabieren. Und wenn Sie in vielen Posts schauen, die schreiben die Privatanleger ganz offen rein, ja, schlussendlich werden die Firmen, wird Anthropic und wird OpenAI, wie sie alle heißen, höchstwahrscheinlich dann vom Staat gerettet, wenn sie in die Bredouille kommen. Das ist ja auch okay. Nur die Rettung kommt wahrscheinlich erst, wenn die Aktienkurse abgeschmiert sind. Ne? Und jeder, der da mitzocken will, der muss sich dessen bewusst sein. Da habe ich ja gar nichts dagegen. Ich bin der Letzte, der was dagegen hat. Aber das muss man alles im Hinterkopf behalten. Aber am 18. August brechen im DAX die Aktien von Infineon und Siemens Energy ein. Also, und jetzt schießen die Zinsen für 10 US-Anleihen auf 4,75% nach oben, nähern sich den 3-Jahres-Hoch. Wie Sie ja wissen, haben wir auch vergangene Woche besprochen, die Woche davor. 3-Jahres-Hoch knapp unter 5%, weil einfach diese massive Schuldensause im Chip, sprich KI-Bereich, einfach die Zinsen auch für die Staatsanleihen nach oben treiben. Und das ist dann nicht gut für die Chip-Aktien. Gerade ja, entsprechend hochbewertete. Also und dementsprechend haben wir dann den Kursrückgang. Also ich denke kurzfristig bei Infineon und Siemens Energy, da müssen wir uns anschnallen. Wir hatten ja jetzt auch eine deutliche Erholung zwischenzeitlich, aber die sind bei weitem nicht so deutlich gelaufen, wenn ich jetzt eine Infineon anschaue und eine Siemens Energy wie jetzt die US-Aktien, muss man auch, die US-Chip-Aktien, muss man auch klar sagen, was schon bedenklich ist. Und ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gestern haben Sie sicher auch gesehen, wie die Chip-Aktien einmal mehr nach oben geschossen sind, dass dann auch eine SpaceX nach oben geschossen ist, weil SpaceX ist ja auch ein KI-Play. Haben wir ja auch schon zahllose Male hier besprochen. 80-90% der künftigen Gewinne sollen aus dem KI-Bereich kommen. Ne? Auch das im Hinterkopf behalten. Dann, also wie gesagt, kurzfristig Infineon, Siemens Energy, seitwärts denke ich, aber wirklich die Nachrichten beobachten, wenn die Zinsen für 10 US-Anleihen weiter eskalieren und dann dementsprechend auch die in Deutschland nach oben ziehen und auf der anderen Seite natürlich die Zinsen in Japan immer weiter nach oben schießen und trotzdem der Yen schwächer werden. Also das heißt, da zieht quasi das Schuldenthema in Japan auf und gleichzeitig Währungsthema. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also dann kommen wir jetzt wieder zu Deutschland. Eine Nachricht vom ZDW. ZDW, also 2025 schließen in Deutschland fast 190.000 Unternehmen ihre Pforten. Da würde ich Ihnen jetzt gerne mal die paar Sätze vorlesen, weil ich denke, es nochmal was klar sagt über die konjunkturelle Lage in Deutschland. Alle wollen mir ja weismachen, es läuft dann doch. Staat macht in dem Jahr ungefähr 180 bis 200 Milliarden neue Schulden. Also was ungefähr ein Drittel des Bundeshaushalts ist und machen neue Schulden. Aber damit wird nur überdeckt der Niedergang Deutschlands. Also eigentlich, dass die Wirtschaft schrumpft, das wird überdeckt. Und da lesen Sie die Meldung vom ZDW dazu. in Anführungszeichen. Die Zahl der Unternehmensschließungen in Deutschland ist 2025 zum zweiten Mal in Folge deutlich gestiegen. Nach Berechnung des ZDW Mannheim und Kreditreform wurden fast 190.000 Unternehmen geschlossen, rund 10% mehr als im Vorjahr. Besonders stark nahm die Zahl der Schließungen im Gastgewerbe, im Fahrzeugbau und bei Arztpraxen zu. Bemerkenswert ist, dass nur jede achte Unternehmensschließung auf eine Insolvenz zurückzuführen ist. Zunehmend stellen auch Unternehmen mit mittlerer oder guter Bonität ihre Geschäftstätigkeit freiwillig ein. Neben wirtschaftlichen Schwierigkeiten prägen auch Fachkräftemangel, hohe Kosten und eine fehlende Unternehmensnachfolge das Schließungsgeschehen. All die anderen Sachen erspare ich Ihnen, wird man depressiv. Also nur um die Lage zu sagen, wirtschaftlich steckt Deutschland in ernsten Problemen. Ich glaube, wir erleben in, ja, im Endeffekt in Echtzeit den Niedergang oder das Rückgang des dramatischer Rückgang des Wohlstands in Deutschland. Nächste Sache. Investoren warten auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole vom 27. bis 29. August. Also da geht's dann Ende nächster Woche nochmal rund. Fed-Chef Kevin Warsh hält am 28. August eine Rede. Obwohl ich eine ganze Weile gesucht habe, habe ich da irgendwie überhaupt nichts gefunden, wann die Rede beginnen sollte. Ich würde mal drauf tippen, was weiß ich, mittags 14 Uhr dort. Also deutsche Zeit, aber gucken wir mal. Wir finden sicher noch den Termin. Also wie gesagt, das ist entscheidend, was sagt er dort? Er muss meiner Meinung nach was sagen, um die Zinsen nach unten zu reden. Er kann nicht zuschauen, wie die Zinsen für 10 US-Anleihen immer weiter nach oben gehen. Er kann nicht zuschauen. Das wird ein ganz entscheidendes Signal sein. Und dann werden die Märkte ganz entschlossen darauf reagieren. Wenn Warsh wieder fantasieren sollte, die Inflation ist jetzt schon 5 Jahre über unseren Inflation von 2% und wir könnten jetzt vielleicht sogar die Zinsen anheben, dann gucken wir mal, wie die Märkte darauf reagieren. Wobei es schon erste Analysten, die sagen, auf eine mögliche Zinserhöhung könnte das lange Ende positiv reagieren, sprich die Zinsen bei 10-jährigen Anleihen und so weiter sinken. Warum? Weil durch eine Zinserhöhung ja dann Warsh quasi die Inflation bekämpfen würde. Was bringt eine Zinserhöhung? 25 Basispunkte, aber zumindest. Er würde die Inflation bekämpfen, das heißt, die Zinsen für 10 US-Anleihen könnten dann sogar etwas sinken. Also es gilt da wirklich ganz genau zu schauen, Ende nächster Woche, was sagt Warsh da? Nächste Sache, die US-Inflationserwartungen liegen in der Nähe des 2-Jahres-Tiefs. Auch eine mehr als bemerkenswerte Entwicklung, aktuell 2,25% Inflation erwartet für die nächsten 5 Jahre in den USA. Trotz der Ölpreise, die 30-40% über dem Niveau von vor dem Beginn des Iran-Kriegs sind. Und die andere Sache, die haben Sie bestimmt auch heute gelesen, der Crack-Spread für Diesel ist erstmals auf mehr als $100 pro Barrel gestiegen. Also der Aufschlag für Diesel im Vergleich zum Rohölpreis, mehr als $100. Wie Sie ja wissen, normal sind 20-30 Dollar für das Verarbeiten von Öl zu Diesel. Das heißt, das treibt natürlich zwangsläufig die Spritpreise in den USA nach oben. Also schon bemerkenswert. Wie geht es weiter mit den Zinsen für 10 US-Anleihen? Und da hatte ich ja gesagt, seitwärts, aber meiner Meinung nach müssten die steigen. Und jetzt drehe ich den Pfeil nach oben. Ich weiß natürlich nicht, dass wann Trump eventuell wieder irgendwas sagt, um den Ölpreis kurz nach unten zu reden. Und da könnten auch die Zinsen wieder kurz sinken. Aber in dem Szenario, wo ich sage, wo die Hyperscaler, ja, im Endeffekt Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta und so weiter, Oracle, einfach immer mehr Schulden machen und einfach die ganze Sause weitergeht, immer mehr Aktien emittieren und so weiter, müssen eigentlich die Zinsen weiter steigen und das ist eigentlich nicht gut. Nächste Sache, wie geht es weiter mit Euro-Dollar? Mit Euro-Dollar, da habe ich den Pfeil jetzt wieder zurück auf seitwärts gedreht. Ich war der Überzeugung, dass der Euro eigentlich nachgeben sollte, aber offensichtlich läuft es weiterhin seitwärts, so wie so ein ganzes Jahr. Entsprechend drehe ich dann den Pfeil einfach wieder auf seitwärts. Und dann gucken wir mal, vielleicht bekommt der Euro doch irgendwann mal einen Schwächeanfall, dann werde ich Sie drüber im Auge behalten oder drüber informieren. Aber auf jeden Fall werde ich mal die Lage weiter beobachten. Wie geht es weiter mit Öl? Mit Öl, also Öl, ja, lasse ich weiterhin auch seitwärts im Wochenverlauf einen Anstieg um 1%. Straße von Hormuz ist weiterhin geschlossen. Also dementsprechend fehlt ja dann doch enorm viel Öl. Und natürlich auch das Thema Rotes Meer und die Houthis und alles nicht vergessen. Finde ich bemerkenswert, dass der Ölpreis bei 85 steht. Deutet für mich nur darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft ziemlich schwach sein muss. Wenn Sie gucken, die Ölimporte Chinas doch ziemlich schwach sind. Wenn man den Zahlen auch nur ein bisschen vertrauen darf, das muss man immer dazu sagen. Ansonsten müsste man eigentlich erwarten, dass der Ölpreis deutlich steigt. Na, sage ich auch ganz offen. Nächste Sache, wie geht's weiter beim S&P 500? Also Verfallstag nächsten Freitag, 21. August. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo die Banken den Index am Donnerstag, Freitag hinziehen werden. Keine Ahnung, sage ich immer so ganz offen. Wird entscheidend sein, welche Richtung da die Banken es machen möchten. Also, aber insgesamt sollte man klar berücksichtigen, wenn die Zinsen weiter deutlich steigen sollten, bedeutet es jeden Tag zusätzlichen Gegenwind, zunehmenden Gegenwind für den S&P 500. Ne? Also vor dem Hintergrund drehe ich den Pfeil zumindest mal kurzfristig seitwärts. Also ich bin der Letzte, der irgendwie einen Crash hier ausgerufen hat oder so. Das glaube ich, habe ich schon lange nicht mehr. Aber kurzfristig muss man auf jeden Fall berücksichtigen, dass jeden Tag steigende Zinsen, deutlich steigende Zinsen bedeutet neuen Gegenwind für den S&P 500. Dann, wie geht es weiter bei Regal Rexnord? Also da habe ich einen kleinen Beitrag, wie gesagt, für die Homepage von BNP Paribas gemacht. Neuer Vorstandschef dämpft gleich die Erwartungen. Würde mich freuen, wenn Sie sie lesen mögen. Der zweite Beitrag dazu, Reddit, also Investorenverein Aufstieg in den S&P 500. Da sind Sie ja im Endeffekt seit heute drin. Habe ich auch einen kleinen Beitrag zugemacht. Und last but not least, ein Beitrag zu Jersey Mike's Subs, also US-amerikanischer Hersteller von Sandwiches oder Sandwich-Kette. Also, auch da einen kleinen Beitrag, würde mich freuen, wenn Sie es lesen mögen. Also, dann nächste Sache, wie geht's weiter beim DAX? Verfallstag ebenfalls 21. August, auch da. Keine Ahnung, wo die Banken den Index am Freitag hinziehen werden, weiß ich nicht. Aber klar ist, wenn die stark steigenden Restzinsen und die Zinsen in Deutschland steigen deutlich, in Frankreich steigen sie deutlich, Deutschland bist du im Endeffekt auf dem Niveau von 2011, teilweise ist schon auf dem Niveau von 2008. Gleiche in Frankreich, Zinsen in Japan steigen deutlich und so weiter. Was ja zwangsläufig die Wirtschaft bremst, ist ja auch klar. Also das sollten meiner Meinung nach keine guten Nachrichten für den DAX sein, mit all seinen Zyklikern. Und warum dann so eine Aktie wie Mercedes-Benz oder BMW heute bloß um irgendwie ein halbes Prozent oder so fällt, kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich, die Aktien in den vergangenen Monaten deutlich gefallen. Völlig zu Recht, wenn man sich die schwachen Zahlen auch angeschaut hat, gerade die Zahlen aus China und so weiter, die wir hier zahllose Male analysiert haben. Aber auch das bedeutet natürlich zusätzlichen Gegenwind für die DAX-Unternehmen, für all die Zyklen, für eine BASF. Ja, bitte im Hinterkopf behalten. Also vor dem Hintergrund drehe ich auch den Pfeil für den DAX von oben auf seitwärts, weil man einfach die Lage bei den Zinsen jetzt genau beobachten muss. Wie geht es weiter bei Gold? Also das habe ich ein bisschen früher gemacht. Inzwischen waren wir, glaube ich, bei 4.350. Und jetzt belastet plötzlich der kräftige Zinsanstieg in den USA auch den Goldpreis. Ja. Und das kann auch dann noch kurzfristig so weitergehen. Aber das Entscheidende ist wirklich, welches Signal sendet Walsh? Welches Signal sendet Walsh? Und wenn es in den nächsten paar Tagen, aus welchem Grund auch immer, wenn die Daten aus den USA weiter schwach sein sollen, wenn Sie geguckt haben, viele der US-Konjunkturdaten zeige ich Ihnen ja hier schon gar nicht mehr aus zeitlichen Gründen. Wenn Sie guckt am vergangenen Freitag, wirklich schwache US-Einzelhandelsumsätze. Und die anderen Daten von gestern und heute aus den USA, wenn Sie mal gucken, die anstehenden Häuserverkäufe, also die schwebenden Häuserverkäufe und so weiter, alles schwach, weil ja klar ist, wenn die Zinsen für Hypothekenzinsen am, was weiß ich, 10, 15, 20 Jahreshoch sind, dass das den Häusermarkt abwirft, ist doch klar. Und dass so hohe Zinsen natürlich auch den Kauf von Autos und so weiter abwirken, ist doch auch klar. Ja, und das belastet jetzt auch kurzfristig die hohen Zinsen den Goldpreis. Vielleicht geht es ja noch 1-2% abwärts, keine Ahnung. Aber insgesamt bleibe ich, was mittelfristig und so ist, weiterhin super bullish für Gold. Da bringen mich keine 10 Pferde davon ab. Und last but not least bei Bitcoin. Bitcoin, da war ich ja seitwärts. Auch deutliche Bewegungen oben nach unten, ziemlich Volatilität. Jetzt im Wochenverlauf 0,9% Anstieg. Im Endeffekt Peanuts für Bitcoin. Nächstes, also könnte es weitergehen. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, wie ich die Pfeile geändert habe. Zinsen für 10 US-Anleihen drehe ich nach oben. Die Zinsen wollen nach oben, so ist es leider. Ich sage Euro-Dollar seitwärts, Öl seitwärts und die Pfeile für S&P 500, DAX und Gold habe ich von aufwärts auf seitwärts gedreht. Gründe habe ich Ihnen, glaube ich, klar aufgezeigt und Bitcoin bleibt bei seitwärts. Jetzt muss man wirklich gucken, was jetzt kurzfristig passiert. Ne? Also schauen wir mal, wer was unternimmt, um die Zinsen vielleicht nach unten zu reden. Ob es Trump ist, ob es Bissent ist. Ne? Gut wäre es natürlich, wenn es Bissent wäre, also jetzt für die Bullen, wenn ihr irgendwas sagen würde, was weiß ich, wir kaufen viel mehr Kurzläufer oder was auch immer, irgendeine Aussage, was den Ölpreis nach unten treibt und so weiter, dass er halt auf jeden Fall kurzfristig für eine Entspannung da sorgen würde. Aber das ist, wie gesagt, das ist nach unten manipuliert, also fundamental ist da natürlich nichts dran. Und wenn Sie die Meldung heute gesehen haben, wo Trump dann ja auch im Endeffekt geschrieben hat, es gibt keine Verhandlungen mit dem Iran-Moment und es sind auch keine geplant. Das, was ich Ihnen seit Wochen und Monaten gesagt habe, es gibt keine Verhandlungen und es wird keine Verhandlungen mit dem Iran geben, weil die Positionen zwischen diesen zwei Ländern, zwischen den Mullahs im Iran, die im Endeffekt ums Überleben kämpfen und auf der anderen Seite Trump, so weit auseinanderliegen, es kann keine Einigung geben. Und ich bleibe natürlich dabei, dass die Straße von Hormuz noch sehr, sehr lange geschlossen bleiben wird. Auch wenn Trump natürlich gesagt hat, die Straße ist offen und alle können da fahren. Aber die drei Schiffe, die da am Tag fahren, die können wir, glaube ich, wirklich vergessen. Nächste Sache, ein paar Termine. Morgen Abend das FED-Protokoll. Nach dem kräftigen Zinsanstieg wird dann natürlich manch einer sich das Protokoll ganz genau anschauen. Am Donnerstag dann die Daten Philly Fed, also Einkaufsmanagerindex der Notenbank von Philadelphia für die dortige Gegend. Und am Freitag dann die Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland, die Eurozone und die USA. Gucken wir mal, was da geht. Zuletzt ja doch Anstiege und eigentlich Signale für eine Belebung oder sogar eine gute Konjunktur. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Konjunktur in den USA gut laufen kann, wenn wir die einzigen Investitionen haben, sind im Chip- bzw. KI-Bereich und alle anderen Branchen sind schwach. Der Arbeitsmarkt baut Jobs ab, die Zinsen sind in der Nähe der Mehrjahreshoch, das heißt, der Immobilienmarkt ist komplett flat. Komplett flach, da geht gar nichts, am Automarkt geht nichts. Wie soll da die Konjunktur laufen? Wie soll das gehen? Und dementsprechend sind natürlich auch die Effekte, was jetzt Deutschland als Exportnation Deutschland angeht, natürlich schwach. Ne? Also ist jetzt so. Und natürlich in den nächsten paar Zahlen, dann am, was habe ich aufgeschrieben, am Donnerstag Alibaba, Walmart, Deere und so weiter, muss man auch im Auge behalten. So. Also, das war meine Präsentation für heute, 18.36 Uhr, ich denke, wir sind gut in der Zeit. Sag herzlichen Dank, vielen, vielen Dank all diejenigen, die so lange durchgehalten haben. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie bitte an derivate@bnpparibas.com und ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Traden und beim Investieren. So, jetzt ein paar Sätze zu PepsiCo. Hat ja auch ein Zuschauer vor 2, 3 Wochen gefragt, schiebe ich das noch dazu. Im Q2 steigt der Umsatz um 6,4% auf 24,18 Milliarden Dollar. Erwartet, da habe ich die Zahl jetzt gar nicht reingeschrieben, bitte um Entschuldigung, ich glaube 23,9 oder so. Also war leicht über den Erwartungen. Organisch 2,4% Anstieg. Bereinigtes EBIT steigt um 4% auf 4,07 Milliarden Dollar. Marge sinkt von 17,2 auf 16,8%. Also natürlich auch Problem, höhere Rohstoffkosten, höhere Transportkosten, all die Sachen. Im Nahrungsgeschäft in Nordamerika, sprich das Snackgeschäft, im Nahrungsgeschäft in Nordamerika stagniert der Absatz, obwohl ja PepsiCo zwischenzeitlich bei etlichen Marken die Preise um bis zu 15% gesenkt hatte, um das Geschäft anzukurbeln. Also stagniert der Absatz, Umsatz sinkt um 2%, also ist die Folge natürlich der massiven Preissenkung. Laut Management halten sich Amerikaner wegen der hohen Spritpreise beim Konsum von Snacks zurück. Erholung im zweiten Halbjahr in Nordamerika soll schwächer ausfallen als erwartet. Also es waren dann schon ein paar Niederschläge oder ein paar richtige Treffer für die Bullen. 2026 soll Umsatz um 4-6% steigen, also auf Konzernebene, davon 2-4% organisch. Also natürlich hast du in der Größenordnung nicht viel Wachstum, ist ja auch klar. Und bereinigte Gewinneaktie soll um 5-7% steigen. So sieht die Bewertung von Pepsi aus. Also EBITDA 19,4 zu 20,1 Milliarden Dollar für nächstes Jahr. EBIT 15,9 zu 16,5. EBIT-Marge 16,1 zu 16,2%. Also viel mit Margenverbesserung ist in dem Umfeld, wo dein Umsatzwachstum schwach ist und so weiter, natürlich nicht drin. Börsenwert 188,7 Milliarden Dollar, Nettoschulden 42,5 Milliarden, entsprechend Enterprise Value 231,2 Milliarden, ist gleich das 11,5-fache des EBITDA, 14,0-fache des EBIT. Also auch das ist schon eine ordentliche Bewertung, wie gesagt. Umsatzwachstum ist relativ überschaubar, aber du hast da natürlich doch noch eine gute Marge, 16%, viel steigern, Margensteigerung ist da extrem unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich meiner Meinung nach, aber so ist es halt. KGV 15,5. Also kurzfristig würde ich sagen, bei PepsiCo, wenn wir jetzt das Problem haben, dass wir nicht nur die hohen Spritpreise verhalten, wenn Sie geguckt haben heute, Durchschnittspreis für Benzin in den USA 4,06 Dollar, gucke ich ja auch regelmäßig nach. Also 4 Dollar pro Gallone ist dann schon die Marke, die vielen Amerikanern richtig wehtut. Und in einzelnen Bundesstaaten ist ja der Preis auch dann deutlich höher. Also das ist dann natürlich schon ein Problem. Und wenn du dann auch gleichzeitig weiter steigende Zinsen hast, für Verbraucherkredite und so weiter. Das ist nicht gut. Also das dämpft dann weiter das Snack-Geschäft von Pepsi. Ich würde Ihnen lieber was Positiveres sagen. Aber seien Sie bitte kurzfristig zumindest vorsichtig bei Pepsi. So, also jetzt gucke ich noch die paar Fragen und dann machen wir auch schon Feierabend für heute. Also dann schreibt jemand, war gestern eine Bullenfalle, CoreWeave im Moment mehr als minus 8%. Ich denke, heute kann man das noch nicht abschließend sagen, nachdem in den vergangenen paar Tagen noch die Aktien, die ganzen Chip-Aktien ja massiv nach oben geschossen sind. Einzelne, weiß nicht, wahrscheinlich 20% oder was immer. Jeden Tag mal schnell 5, 6, 7%. Was mir wirklich schwerfällt nachzuvollziehen. Ich konnte das ebenso, wenn ich in die Zahlen nicht vorhin gezeigt habe, dass vielleicht nur 28% dieser Rechner, also Stromkapazitäten geschaffen werden. Und das bedeutet, dass dann auch die Rechenkapazitäten, KI-Kapazitäten ja um maximal 28% dann ausgeweitet werden können. Und dass das Wachstum viel schwächer sein könnte als erwartet. Und investiert viel, interessiert viele Investoren nicht. Es ist einfach so viel Liquidität da und die schmeißen einfach das Geld drauf und fertig und gucken wir mal. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem, dass das alles schuldenfinanziert ist und kreditfinanziert. Und solange die Stimmung gut ist und wir sind alle gut drauf und wir geben da noch 50 Milliarden per Kapitalerhöhung, kann das Spiel noch eine Weile weiterlaufen. Aber fundamental sehe ich das äußerst kritisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das gut enden soll am Ende. Das ist mir unklar. Also wie gesagt, wir müssen mal gucken, die Nachricht, vielleicht meldet Nvidia übermorgen wieder einen Deal über 500 Milliarden, mit wem auch immer, das kann man ja auch nicht ausschließen. Oder AMD irgendeinen Deal mit 100 Milliarden und dann ist die KI-Euphorie wieder da. Auch wenn das meiner Meinung nach absolut keinen Sinn ergibt. Und diese Euphorie, die wir im Moment haben, die kann ich genauso wenig nachvollziehen wie der Kursanstieg von 80 auf 120 bei Porsche. Das sage ich Ihnen ganz offen. Habe ich Ihnen zahllose Male gesagt. Es ergibt keinen Sinn. Aber wenn die Investoren anderer Meinung sind, da das Geld draufschmeißen, dann steigt das Ding. Ja, so ist es. Ja. Gestern mussten viele KI-Aktien leiden, besonders die M7, Mac7. Ja, klar, wenn alle jetzt bullish sind für die Chips und die Chips nach oben gehen, das heißt, hatten wir ja oft gesagt, die Aktien können auf die Dauer im Endeffekt, wenn es den Chip-Firmen besser geht, ist das ja schlecht für die KI-Firmen, weil dann müssen die ja, was weiß ich, höhere Chip-Preise zahlen und so weiter. Das ist immer eine wechselseitige Sache. Es kann im Endeffekt nicht beiden gut gehen. Ne? Also wenn Sie wissen, die Hersteller von den Speicherchips, die im Moment operative Margen von 70%, 75%, 80% haben, also das Vierfache des normalen Niveaus, dann kann das keine gute Nachrichten für eine Amazon oder eine Meta oder eine Microsoft sein. So ist es halt leider. Dann schreibe ich mir, heute geht dafür fast alles mal wieder runter. Okay, die Gründe haben wir, glaube ich, ausführlich besprochen. Dann das ewige Auf und Ab an der Börse nervt. Nach kurzer Erholung jetzt schon wieder abwärts. Na gut, aber wie gesagt, wir hatten ja jetzt 3, 4, 5 Tage nochmal richtig Party. Also es ist ja auch nicht ein Tag rauf und den nächsten Tag abwärts, sondern es war dann doch mehrere Tage auf. Und manch einer sagt, wir sind heute bloß Gewinnmitnahmen, wir müssen uns alle keine Sorgen machen, es wird schon alles wieder gut. Und vor dem Hintergrund rücken natürlich die Zahlen von Nvidia nächste Woche klar in den Fokus. Ich glaube, Mittwochabend, 26., wenn ich es noch richtig weiß, im Hinterkopf hat Börsen nach Börsenschluss in den USA. Da müssen wir mal gucken. Ne? Da kann sich die Stimmung schon wieder komplett, wenn wir mal 2, 3 Tage verunsichert sind und die haben dann irgendwie super Zahlen und alles rosig, dann ist der KI-Hype, kann der KI-Hype durchaus wieder da sein. Ne? Aber das müssen wir dann halt mal beobachten und erstmal uns die Zahlen anschauen. Dann dieser Wahnsinn auf Jahre hochgerechnet. Ich könnte auch meine Depotrenditen auf Jahre hochrechnen. Ist doch nur der Glaube, es könnte klappen. Ich traue dem Ganzen nicht, drauf zu spekulieren. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann, jetzt ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren. Wenn du Teilgewinne hast, sicheres Cash brauchst du noch. Okay, was haben wir sonst noch? Nur auf die Unternehmensschließung zu schauen, macht wenig Sinn, wenn man nicht die Zahl der neu geschaffenen Unternehmen gegenüberstellt. Okay, das hatten wir auch schon mal, aber wie gesagt, so viele Unternehmen werden, glaube ich, in Deutschland nicht gegründet. Ich kann auch mal Ihnen gerne mal die Statistik heraussuchen. Warum ist denn der Arbeitsmarkt so schwach? Wenn ein neues Unternehmen gegründet wird, dann werden üblicherweise da, was weiß ich, 2, 3 Mitarbeiter eingestellt. Und wenn ein größeres Unternehmen oder wenn ein Unternehmen des Jahrzehnte, vielleicht schon Jahrhunderte bestanden hat, geschlossen wird, da werden halt viel mehr Mitarbeiter abgebaut. Also wenn die Zahl gleich wäre zwischen der Zahl der Unternehmen, die gegründet werden oder entstehen und derer, die geschlossen werden, dann hätten wir immer noch einen deutlichen Abbau an Mitarbeitern in Deutschland. Das ist so. Also wir können auch gerne mal über die Zahl der Neugründungen reden, aber ich fürchte, die wird ziemlich enttäuschend sein. Also kann man nicht vorstellen, dass da hier irgendjemand massiv investiert und da große Unternehmen in Deutschland entstehen. Wüsste ich nicht wo. Dann schreibe ich, Walsh hat auch nichts zu sagen. Der Markt regelt doch alles selbst. Oh, Walsh hat sehr viel zu sagen. Wenn er um die Ecke kommt und andeuten würde, dass die nächste QE-Runde kommt, das heißt, die Fed nicht mehr wie derzeit nur Staatsanleihen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr kauft, oder offiziell können sie ja bis zu 3 Jahre kaufen, sondern dass sie auch in den 10-Jahres-Bereich reingeht, dass das dann Auswirkungen auf die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen haben sollte. Ich glaube, das glauben wir schon. Also der Walsh hat dann, glaube ich, schon doch nur ein bisschen was zu sagen. Dann schreibt jemand, ich hoffe, dass Kevin Walsh genug Rückgrat hat gegen Trump, der ihm im Nacken sitzt. Das werden dann die nächsten Monate zeigen, da gucken wir mal. Wenn die Zinsrate unter die Inflationsrate fällt, werden alle am Aktienmarkt leiden, aber der Schuldenabbau leichter. Ja, das so ist es. Danke für die gute Analyse von Auster. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann schreibt jemand, und wenn wir jetzt die Nachrichten zu Klarna, also Buy Now, Pay Later angeschaut hat von heute, wo sie auch sagen, dass gerade das Geschäft in Deutschland so schwach ist. Da würde ich vielleicht auch mal drüber nachdenken, was das möglicherweise über die Konjunktur in Deutschland aussagt. Ne? Einfach nur mal so ein Hintergrund. Dann schreibt jemand, ich glaube nur, das, was ich in der Pur sehe, rot oder grün, dann weiß ich Bescheid. Okay. Was die Trump-Administration sagt, hat doch nur eine Halbwertszeit von 5 Minuten. Von daher warte ich nichts. Okay. Dann schreibt jemand, der größte Fehler ist, nicht dabei zu sein. Fragt Jürgen, der weiß Bescheid. Okay. Dann, Elektroautos verkaufen sich gerade wie warme Semmel. Der Anteil ist jetzt wohl nahe 50% aller Neufahrzeuge. VW gut dabei. Ja, okay. Natürlich 40% sind wir, glaube ich, in Deutschland. Oder meinen Sie da auch inklusive rein Elektroautos? Sind wir da wirklich schon bei 50%? Kann ich gar nicht glauben. Seien Sie mal nicht böse. Kann ich nicht glauben. Aber Sie mögen recht haben, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Wird natürlich massiv steuerlich gefördert. Massive steuerliche Förderung und ohne diese Förderung in Deutschland wäre, glaube ich, die Quote nicht ganz bei 50%, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Frage, wie viel da die deutschen Autohersteller an den E-Autos verdienen, ist natürlich die andere Frage. Nein, klar, die Marge verbessert sich, je mehr ich davon verkaufe, ist auch klar. Aber ich denke, auf dem aktuellen Niveau, so wahnsinnig viel Profit machen sie, glaube ich, die allermeisten damit noch nicht. Aber gucken wir mal. Dann stellt ihr noch, Trump wird sich demnächst wieder mit der EU anlegen. Schlaffi schröpfen, okay. Dann schreibt ihr mal, danke Egmont, sehr gerne. Dann schreibt ihr mal, habe mir in 42 Jahren ein Vermögen aufgebaut, bin finanziell frei und genieße mein Leben. Das freut mich sehr, dass ich das geschafft und finanziell unabhängig sind. Das ist natürlich super, das streben, glaube ich, nur viele von uns an. Dann schreibe ich mal, danke irgendwann für die Analyse zu Pepsi, sehr gerne. Also, eine Meinung zu Technotrans bitte. Also, Technotrans, boah, die habe ich mir schon 20 Jahre nicht mehr angeschaut. Aber auch das gucke ich gerne mehr mal wieder an. Technotrans, okay, habe ich aufgeschrieben. Schau, dass ich nächste Zeit was dazu mache. Dann, eine Ich AG ist auch eine Unternehmensgründung. Das stimmt, da haben sie natürlich völlig recht. Also ansonsten, glaube ich, haben wir alles besprochen. Wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie bitte an derivate@bnpparibas.com, dann will ich Ihnen gerne antworten. Ansonsten, hier sehen Sie die rechtlichen Hinweise. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg beim Trade und beim Investieren und würde mich sehr freuen, wenn ich Sie am nächsten Dienstag, 25. August, wieder um 18 Uhr empfangen dürfte. Alles Gute für Sie bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.